Das ist der Podcast Raum Digital, der Podcast zur Digitalisierung in der nachhaltigen Stadt- und Ortsentwicklung. Zürich ist kürzlich wieder zur smartesten Stadt der Welt gekürt worden. Und KI ist dabei natürlich ein gewichtiger Faktor. Ich freue mich heute, einen Blick hinter die Kulissen der Anwendung von KI in der Stadt Zürich werfen zu können. Dazu darf ich Paul Meirath begrüßen. Er ist Senior Digital Transformation Consultant der Stadt Zürich und einer der Digitalisierungs- und KI-Experten der Schweiz. Paul, willkommen im Podcast und vielen Dank, dass wir hier im Stadthaus von Zürich über die Anwendung von KI sprechen können.
Danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
Steigen wir doch vielleicht gleich ein mit KI-Anwendungen in der Stadt Zürich. Wo ist denn KI schon produktiv im Einsatz?
Wir haben einige kleinere Anwendungsfälle, die wir schon hatten, also vor ChatGPT, also gute alte Machine Learning KI, zum Beispiel im Steuerbereich. Das ist so ein bisschen der Klassiker unter den KI-Anwendungen in der Verwaltung. Das machen nicht nur wir, das machen auch Kantone, Nidwalden oder Bern, haben solche Anwendungen, die produktiv laufen. Und da kann man sich natürlich vorstellen, das ist etwas sehr Gutes, insofern, dass wir da ein sehr großes Aufkommen an Daten haben und da relativ einfach Muster erkennen können. So einfach ist es dann doch nicht. Das sind große Projekte, die man da machen muss, sind Datenwissenschaftsprojekte. Und jetzt sind wir natürlich seit dem Aufkommen von generativer KI noch dran, neue Use Cases zu identifizieren.
Und kannst du noch so ein paar Use Cases nennen, wo ihr gerade die entweder schon in der produktiven Anwendungen sind oder noch im Pilotbetrieb, dass man sich das so vorstellen kann, wo ihr KI einsetzt?
Auch da, wir machen wohl das Gleiche wie alle anderen auch, weil das Naheliegendste ist, Wissensmanagement, also große Wissensdatenbanken, sei es ein Handbuch für irgendetwas oder ein Hermes-Handbuch zum Beispiel, Projektmanagement-Methode, die man da sich orientieren kann darin. Also es ist ein besseres Ctrl-F, vielleicht ist das ein bisschen herabschätzend gesagt, aber es ist nicht immer einfach, sich in so großen Wissensbeständen zu orientieren. Da ist es sicher eine große Hilfe, aber es gibt natürlich auch andere Anwendungsbereiche, die wir im Auge haben. Wir haben Transkriptionsthemen, die wir auf dem Tisch haben. Wir haben die Triagierung von Inhalten, sei es jetzt im Mail-Bereich, die wir ins Auge fassen. Also das Spektrum ist relativ breit.
Und macht ihr auch was Richtung Bilderkennung und Bildauswertung?
Da haben wir Sachen, wobei, da muss ich sagen, da bin ich nicht so nahe involviert, aber das ist natürlich so in Predictive Maintenance-Bereich sicher ein Thema. Da gibt es allerdings vom Kanton ein Projekt in der Innovations-Sandbox, die haben sowas gemacht, gekoppelt mit Drohnenbildern und so, das funktioniert eigentlich schon sehr gut. Wie man das dann produktiv setzt, auch so in unserem Kontext, ich denke da an unsere industriellen Betriebe oder an unsere Entsorgungsanlagen. Da gibt es sicher einiges Potenzial. Wo man da genau steht, kann ich aber nicht direkt.
Gibt es einen Überblick, wo KI in der Stadt eingesetzt wird? Oder ist das jetzt Wissen aus deiner Tätigkeit, das du aus ganz verschiedenen Dezernaten mitnimmst?
Wir sind daran, genau so ein Register zu machen, auch in Hinblick darauf, dass das voraussichtlich mit der Regulierung, die wir haben werden, die der Bundesrat jetzt angekündigt hat, also bis Ende 26 soll ein Vernehmlassungsentwurf stehen. Darum, das geht noch ein bisschen, bis wir das auch verpflichtend machen müssen. Aber es ist für uns als Stadt sowieso etwas, das wir machen wollen, damit wir voneinander lernen können. Oder dass wir sehen, aha, Dienstabteilung A macht etwas im Bereich Mail-Triagierung, das interessieren vielleicht 20 andere Dienstabteilungen auch. Oder Transkriptionsthemen, das sind so die sehr weit verbreiteten Themen. Und dann gibt es sehr spezialisierte Use Cases, die dann wirklich fast nur für eine einzelne Dienstabteilung Sinn machen. Und trotzdem macht es Sinn zu wissen, was macht der eine, was macht der andere und vor allem auch, wo ist man am Wissen aufbauen? Weil, wie gesagt, es gab schon KI vor ChatGPT und trotzdem ist jetzt der Wissensaufbau in den letzten zwei, drei Jahren, ist die Lernkurve sehr steil. Also wir haben sehr viele Fachspezialisten, die sich damit auseinandersetzen und es sind sehr gut ausgebildete Menschen mit entsprechenden Backgrounds. Da entsteht gerade sehr viel Wissen und das Wissen zu vereinen, da ist einer der Bausteine davon, dass man überhaupt weiß, wo die Use Cases sind.
Mhm. Auf das Thema Regulierung würde ich später gern nochmal kommen. Mhm. Jetzt würde ich gern so bei dem Innovationsweg noch ein bisschen dranbleiben. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Entwicklung nicht zentral, sondern dezentral aus den verschiedenen Dezernaten. Ist das richtig?
Es gibt zentrale Aspekte und es gibt dezentrale Aspekte. Also was man bei der Verwaltung insgesamt sagen muss, also am Beispiel der Stadt Zürich, aber alle größeren Verwaltungen sind in der Schweiz mehr oder weniger gleich aufgebaut. Wir haben in der Stadt Zürich 68 Dienstabteilungen und die machen so unterschiedliche Sachen wie Kita-Plätze anbieten bis Polizeiarbeit oder Gesundheitsdienste, die Bäume pflegen und so weiter und so fort. Also das Spektrum ist sehr breit und da macht es auch Sinn, dass die jeweils in ihrem Bereich die Verantwortung tragen. Gleichwohl gibt es dann auch eine zentrale IT und die zentrale IT ist da, um Basisdienste zur Verfügung zu stellen. Und gerade im Thema KI ist das sehr wichtig, dass wir die Basisdienste auch koordiniert zur Verfügung stellen können. So Themen wie Informationssicherheit, Datenschutz und so weiter sind einfacher zu handhaben, wenn wir sie zentral irgendwie steuern. Das ist nicht immer einfach, so eine Koordination vorzunehmen. Da hat man Dienstabteilungen, die schon rein von ihrer Größe her personell anders aufgestellt sind als kleinere Dienstabteilungen. Die können schneller vorwärts gehen. Die haben auch vielleicht mehr Interesse. Wir haben eine Dienstabteilung, die ist, würde ich behaupten, sehr weit vorne. Also insgesamt, auch verglichen mit der Privatwirtschaft, die machen sehr vieles, sehr gute Sachen. Und dann haben wir kleine Dienstabteilungen, 20, 30, 40 Mitarbeitende, die machen etwas anderes im Alltag. Die haben ihren operativen Betrieb und die haben nicht zwangsläufig irgendjemand, der sich mit Innovationsthemen längerfristig beschäftigen kann. Und diese Balance zu finden, auch aus der Zentrale heraus, wem bietet man was an, den Fortgeschrittenen, den schaut man zu, was sie alles machen, um von ihnen zu lernen und vielleicht den Transfer herzubringen zu den anderen.
Und du hast eben schon das Thema Sandbox-Ansatz fallen lassen. Ist das so der Ansatz, einen gesicherten Rahmen zu schaffen für solche Anwendungen, um was ausprobieren zu können?
Also der Sandbox-Ansatz, den haben sie im Kanton Zürich, nicht in der Stadt Zürich. Und im Kanton Zürich ist das ein Instrument, das sie von der Wirtschaftsförderung aus machen. Und das adressiert zwar auch verwaltungsspezifische Use Cases, aber vor allem externe Use Cases, also privatwirtschaftliche Use Cases. Was natürlich klar ist in der Verwaltung, ist, dass wir haben ein sehr ausgeprägtes Bedürfnis ist nach Sicherheit, oder? Dass wir nicht irgendetwas machen, dass Daten- oder informationssicherheitsmäßig nicht in Ordnung wäre. Entsprechend sind die Use Cases und Proof of Concepts und alles, was wir im Moment machen, doch ein bisschen so mit der Handbremse. Und ein großes Thema ist, dass wir momentan auf und dran sind, auch Infrastruktur zu beschaffen, damit wir das selber machen können. Also, dass wir das in einem geschlossenen Kreis im Sinne einer Sandbox, dass wir in unserem Datenzentrum die Chips haben, dass wir Open-Source-Modelle haben, damit wir den Datenkreislauf im Griff behalten können.
Und was sind dann Ausgangspunkt für diese Use Cases? Sind das strategische Analysen? Ist das ein Altersproblem? Oder sind das auch Unternehmen, die von außen auf euch zukommen und Tools verkaufen?
Wir von der Zentrale aus machen uns Gedanken, was nützt allen? Oder was bringt in Anbetracht der beschränkten Ressource, mit was für Use Cases kriegen wir den größtmöglichen Nutzen? Und da liegt es eigentlich relativ nahe, dass wir ein Company-GPT, also ein Chat-GPT, ein internes Chat-GPT anbieten wollen. Jetzt gerade in den Medien stand, dass es auf Bundesebene schon seit 6 Monaten einen Testbetrieb gibt zu sowas. Die hatten offensichtlich die gleiche Idee. Oder so Ideen wie eben Transkription oder solche Sachen, die wirklich ein Anwendungsspektrum haben. Und dann kommen die spezifischen Use Cases aus den Dienstabteilen. Die Use Cases sind dann eben sehr spezifisch auf das, was die Dienstabteilung macht, und da braucht es auch sehr viel Fach-Know-how. Oder da braucht es, was machen die eigentlich hier im Alltag? Das ist wie jedes Digitalisierungsprojekt, da kann man das zwar aus der IT aus begleiten, technisch begleiten, aber inhaltlich braucht es immer die Leute aus den Fachabteilungen. Und da ist natürlich das Thema, dass die Leute aus den Fachabteilungen sehr unterschiedlich, wie gesagt, wie ich vorhin gesagt habe, es hat sehr technologisch affine Dienstabteilungen. Wenn man eben so in die industriellen Betrieben unterwegs ist, dann ist ihr Geschäft sehr technisch und technologisch, und darum sind die sehr affin. Und dann gibt es andere Dienstabteilungen, deren Geschäft ist nicht unbedingt technologiegetrieben. Unterdessen hat es einfach überall eine Technologiekomponente drin. Das ist die schöne digitale Transformation.
Und die Dienstabteilung oder die Themen, die schon, du sagst es technischer, das sind ja die in der Regel schon lange mit Daten umgehen, auch große Datenbestände haben. Das ist natürlich was anderes, als wenn man in Themen unterwegs ist, wo man sich erstmal überlegen muss, welche Daten habe ich überhaupt, wo kann ich Prozesse digitaler machen und dann mit KI und Daten unterstützen.
Genau, also das Thema Daten ist für mich gerade sehr vordergründig. Ich habe gerade meinen letzten Newsletter zum Thema Datenkompetenz für alle, und ich versuche in allen Dienstabteilungen, in denen ich unterwegs bin, zu predigen: Wenn ihr von KI redet, solltet ihr zuerst von Daten reden. Welche Daten habt ihr überhaupt? Was bedeuten Daten für euch? Wie handhabt ihr eure Daten? Und so weiter und so fort. Ich habe gerade letzte Woche einen sehr tollen Workshop durchgeführt, beispielsweise, wo wir recht spielerisch am Ende, das Ziel war, ein Datenwimmelbild zu erstellen, damit wir mal visualisieren können, so schon nur im Sinne auch der Sensibilisierung, von wo kommen unsere Daten, was machen unsere Daten. Sehr produktiver Workshop, der, wir haben zwar ein Wimmelbild, aber noch viel wichtiger ist, was die Diskussionen waren, wo wir Probleme identifizieren mit Daten. Und auf dieser Grundlage habe ich das Gefühl, in dieser spezifischen Dienstabteilung kann ich nächstes Jahr tatsächlich ein KI-Projekt machen, das sehr viel fundierter ist. Und dann gibt es Dienstabteilungen, der Begriff der Daten ist für sie sehr abstrakt. Wenn man Dienstabteilungen hat, deren Daten in erster Linie aus Word-Dokumenten oder Excel-Tabellen besteht, dann verbinden sie das nicht mit Daten. Das sind Dokumente. Und dass man Datenablagen gescheit machen soll oder dass man solche Sachen, das ist ein bisschen schwierig. Die Führungskräfte haben ja in der Verwaltung generell mal studiert, und dann stellt sich die Frage, was haben sie studiert? Und wenn du etwas sehr Geisteswissenschaften-spezifisches gemacht hast, dann wirst du in der Regel sehr viel weniger Bezug haben, zu was Daten machen können. Wenn du ein Physikstudium gemacht hast, dann sind Daten, was dich dein Studium lang angetrieben hat.
Also die Einschätzung teile ich absolut, dass wenn wir über KI reden, müssen wir erst über Daten reden, weil das ist die Grundlage. Ansonsten machen wir die Produkte, die wir kennen, ChatGPT, und machen das, was wir bisher analog oder halbanalog gemacht haben, jetzt mit KI. Mhm. Von daher finde ich das spannend, mit dem Wimmelbild wirklich zu gucken, nicht die Prozesse, sondern welche Daten haben wir, und daher zu überlegen, wie organisieren wir uns. Mhm. Das ist wirklich ein spannender Ansatz. Wenn wir jetzt schon über Daten reden, dann lass uns noch kurz über Datenschutz reden.
Gerne.
Warum ist Datenschutz im Zusammenhang KI jetzt gerade für eine Stadt so ein großes Thema?
Ich bin ja von Haus aus Jurist, darum habe ich eine besondere Affinität zu juristischen Themen und eine besondere Affinität zum Datenschutz insgesamt. Hatte ich schon, bevor ich in der Verwaltung gearbeitet habe, war ich auch schon Datenschutzverantwortlicher meiner Abteilung. Und Datenschutz, im Endeffekt geht es um Grundrechte, und Grundrechte sind wichtig. In South Park würde man sagen, Grundrechte sind wichtig, okay, kann man so sagen. Grundrechte sind für die Verwaltung umso wichtiger. Also wenn wir, ausgerechnet wir, nicht mit Personendaten so umgehen, wie wir gehen sollten. Man stelle sich vor, Polizeidaten und Sozialbehördendaten, die zu vereinen, ist nicht unbedingt im Sinne des Erfinders. Also das ist das Schulbeispiel, oder? Wir wollen nicht, dass die Polizeibehörden auf Sozialhilfebezüge Daten zugreifen können und umgekehrt. Macht Sinn. Vollkommen Sinn. Und wenn wir das dann im KI-Kontext sagen, dann macht das doppelt Sinn, dass die große Herausforderung, die wir jetzt haben, und das ist eigentlich nicht erst seit ChatGPT oder KI insgesamt, ist, wir haben unterdessen so viele Consumer-Tools zur Verfügung, die einfach über Browser erreichbar sind. Sei es DeepL, sei es was auch immer, all die Tools, die eine große Erleichterung im Alltag bringen können. Und dann muss man sich die Frage stellen, was passiert dort? Welche Daten gibst du dort ein? Und der unmittelbare Schaden, wenn ich einen Personenname mit irgendeiner weiteren Angabe bei DeepL eingegeben habe, der ist wohl sehr klein. Aber das ist da eine grundsätzliche Frage. Machen wir das oder machen wir nicht? Wie sensibilisieren wir unsere Mitarbeitenden? Was unternehmen wir reglementarisch, technisch, um das im Griff zu behalten? Und natürlich, Menschen sind Menschen. Ich könnte wohl nicht behaupten, dass wir garantieren können, dass immer null passiert. Kann man wohl nicht garantieren. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir da alles Menschenmögliche unternehmen, um das im Griff zu behalten. Die Datenschützerin wäre wohl glücklich über diese Aussage.
Bei meiner ersten Folge war ich im Kanton Uri und da ging es auch um das Thema Daten und Digitalisierung und KI. Und der Markus Frösch hat dann erzählt, dass sie bei einem Hackathon einfach die Kantonsnachrichten genommen haben und sie die quasi mit KI bearbeitet haben und haben dann festgestellt, die Daten sind zwar öffentlich, aber die Muster, die KI daraus identifiziert hat, welche Personen besonders häufig vorkommen, besonders häufig welche Anwendungen machen, hat sie dann doch erschreckt, dass genau diese, das war jetzt keine beabsichtigte Verknüpfung, sondern spielerisch in einem Hackathon, aber das war dann für die so der Punkt, Moment, es ist nicht das, was vorher auf Papier war, ist jetzt mit KI, sondern ich muss genau diese Dimension, die du beschrieben hast, die dann nochmal aufrufen.
Also das Thema ist sehr, sehr, sehr komplex. Das muss man wirklich so sagen. Wir haben in unseren Guidelines zu diesem Thema auch besondere Vorsicht ist geboten bei anonymisierten Daten. Und schon nur diesen Satz macht es deutlich. Eigentlich würde man davon ausgehen, aha, anonymisierte Daten sind eben anonymisiert. Aber selbst aus anonymisierten Daten lassen sich unter gewissen Umständen Rückschlüsse ziehen. Und das zeigt, dass das nicht ganz trivial ist und das der Verantwortung der einzelnen Mitarbeiter zu übergeben, ist eben auch ein Thema. Kann man das der Verantwortung? Ich würde jetzt behaupten, ich mit mir einem juristischen Hintergrund kann wohl einschätzen, mehr oder weniger, ob das im Einzelfall korrekt ist oder nicht. Aber eben genau dort fängt es an. Mehr oder weniger. Ich als Jurist, wenn jemand, was weiß ich, Pflegeperson ist, dann hat sie vielleicht nicht die gleiche Sensibilität für das Thema.
Kannst du dich an einen Moment erinnern, wo so das Thema Datenschutz euch gezwungen hat, innezuhalten und du dann am Ende oder ihr am Ende gemerkt habt, das war richtig, wir sind jetzt auf einem anderen Level?
Ich kann sagen, und das wird sicher alle Verwaltungsmitarbeitenden in der Schweiz oder wohl weltweit können sagen, der Datenschutz ist ein Flaschenhals. Weil eine Prüfung des Datenschutzes, bei uns ist es der sogenannte ISDS-Prozess, Informationssicherheit und Datensicherheitsprozess, der ist anspruchsvoll. Und nochmal, genau die Leute, die ich vorhin erwähnt habe, die vielleicht nicht unbedingt so affin sind, die scheuen sich ein bisschen davor, weil das eine relativ anspruchsvolle Materie ist. Und dann die Leute, die das dann auch prüfen müssen, deren Ressourcen sind knapp. Und trotzdem, wir haben solche Prozesse, die gewährleisten sollen, dass keine entsprechenden Applikationen den Weg in die Produktion finden. Und ja, ich würde behaupten, dass da viele Sachen verhindert worden sind, die nicht in Ordnung gewesen wären, was den Schluss erlaubt, dass durch einen solchen Prozess der Datenschutz, das Niveau des Datenschutzes gewährleistet werden kann. Ich würde mir natürlich persönlich wünschen, dass wir mehr Kapazitäten hätten in diesem Prozess, um das noch besser zu begleiten. Ich bin ganz generell der Meinung, dass es in der Digitalisierung mehr juristische Expertise braucht. Also sowohl es braucht mehr Leute und es braucht auch mehr Leute, die Digitalkompetenzen haben, mehr Juristinnen und Juristen, die verstehen, wie so ein Projekt funktioniert. Es gibt da sehr tolle Beispiele, zum Beispiel der Kanton Zürich, die haben ein Legal Hub erschaffen und dezentral in allen Direktionen Juristinnen und Juristen platziert mit Digitalkompetenzen, die Digitalisierungsprojekte begleiten können. Und das ist gewollt, das ist mit Stellenplan versehen. Es gibt einen, ich weiß nicht genau, wie es heißt im Kanton, Regierungsratsbeschluss oder so, der das vorsieht mit entsprechenden vorgesehenen Stellen. Das ist institutionalisierte rechtliche Begleitung von Projekten. Das sehe ich als sehr sinnvoll an. Ich denke, dass wir da auch in Zukunft generell in der Verwaltung noch mehr auch in diese Richtung denken sollten.
Also dass Datenschutz damit kein Flaschenhals von Innovation wird, sondern ein Begleiter.
Genau, einfach ein Thema unter anderem. So wie man die Finanzierung machen muss, so wie man die technische Machbarkeit ist, was machen wir für den Datenschutz? In den allermeisten Fällen ist Datenschutz nicht ein Hinderungsgrund. Ist Datenschutz einfach ein Thema, wie gehen wir damit um? Was müssen wir vorkehren, damit der Datenschutz gewährleistet ist? Oder schließen wir vielleicht einen Teil des Use Cases wieder aus, damit wir ihn machen können? Solche Sachen. Also ich glaube nicht, dass Datenschutz per se etwas Schlechtes ist, beziehungsweise ein Hinderungsgrund für Projekte ist, sondern einfach ein Thema, das einfach zwingend beachtet werden muss. Gerade in der Verwaltung. Eigentlich auch außerhalb der Verwaltung, aber ich rede jetzt primär für die Verwaltung, wo wir sicher eine besondere Affinität haben müssen.
Jetzt sind wir eigentlich schon beim Thema Regulierung des Bundesrats, der auch genau diese Balance, diese Regulierung machen will zwischen Schranken setzen und Innovation ermöglichen. Könntest du als Jurist kurz erläutern, was die Auslegeordnung zur Regulierung künstlicher Intelligenz, was der Bundesrat dort ausgelegt hat und wie jetzt der weitere Weg ist?
Ja, also ich bin ja schon lange nicht mehr als Jurist tätig, darum würde ich mir nicht anmaßen, das juristisch sehr korrekt zu erläutern. Und trotzdem, was der Bundesrat angekündigt hat, ist erstens, wir wollen die Innovationskraft der Schweiz bewahren, das heißt möglichst wenig Regulierung. Zweitens, wir wollen die Menschenrechte achten, das heißt doch ein bisschen Regulierung, mal schauen, welche Regulierung. Und dann noch die Akzeptanz der Bevölkerung, Sachen KI zu stärken. Was das genau bedeutet, weiß ich auch nicht. Aber die zwei ersten Punkte sind insofern relevant. Also was Regulierung anbelangt, was angekündigt wurde, ist die Unterzeichnung der Konvention des Europarates. Das betrifft uns in erster Linie wohl in der Verwaltung. Das ist sicher ein für uns sehr wesentlicher Aspekt, ist auch insofern zu begrüßen, als dass wir jetzt Rahmenbedingungen kriegen.
Kannst du vielleicht ganz kurz für diejenigen, die nicht so tief drin stecken, was sagt denn die Konvention des Europarats bezüglich KI?
Was sind die Rahmenbedingungen? Wahrung der Menschenrechte, Wahrung der Grundrechte, also insbesondere Datenschutz und Diskriminierungsthemen. Da wird es auch eine Transparenzverpflichtung geben in irgendeiner Art. Also wie das ausgestaltet wird, muss man dann noch sehen. Aber das wird wohl mindestens über ein Register sein. Wie das Register dann ausgeprägt ist, das muss sich dann noch weisen, ob das nur ein Register über, wo wir KI eingesetzt oder ist es so eine solche Transparenz, wo wir KI eingesetzt und was macht die KI und auf welche Daten greift sie zu oder wie wurde sie trainiert. Das wird sich noch weisen. Wie man das Thema Diskriminierungsschutz angehen will, das weiß ich nicht. Ich würde natürlich sehr befürworten, wenn wir möglichst viel viele Themen in bestehende Strukturen gießen. Also beispielsweise, dass die Datenschutzstellen eine Rolle kriegen, die das auch berücksichtigt. Das ist, wäre naheliegend, die haben schon sehr viele Affinität zum Thema ansonsten. Also das sind eigentlich die Hauptkomponenten, die wir da haben. Und neben der Regulierung, die wir jetzt mit der Unterzeichnung der Europaratskonvention haben, werden wir noch sektorielle Regulierung haben. In der Schweiz gibt es schon verschiedene Bereiche, wo es Regulierungsansätze gibt, sektorielle, sei es in den Finanzen natürlich. Die FINMA hat da schon vor dieser Auslegeordnung Empfehlungen ausgegeben und diese werden natürlich, also auf dem Bankenplatz Schweiz sicher sehr relevant sein. Es gibt im Bereich des autonomen Fahrens, also im Verkehr, öffentlichen Verkehr, Themen, die relevant sind. Kritische Infrastruktur wird relevant sein. Im Gesundheitswesen wird es Themen geben. Also der Regulierungsbedarf, den wir jetzt mit KI sehen werden, ich denke, dass er ein bisschen unterschätzt wird, weil das Thema so breit ist. Also wenn ich mir anschaue, Sie haben eine juristische Analyse gemacht in der Folge, also begleitend zu dieser Auslegeordnung, welche Themen da überhaupt alle angesprochen werden und in der Zwischenzeit auch im Parlament Eingaben gemacht wurden, wie man jetzt letzte Woche gehört hat, der Ständerat möchte die Bevölkerung vor Deepfakes schützen. Und das sind immer so einzelne so Versuchsballone, die rausgehen und dann fragt man sich schon, braucht es eine generelle Regulierung von allem? Ich finde den Ansatz der Schweiz schon recht pragmatisch, aber das wird schon recht viel Aufwand und recht viele so einzelne Anpassungen von bestehenden Gesetzen mit sich ziehen. Und für uns als Verwaltung, wie gesagt, wir haben so die zentralen Themen, die aus der Europaratskonvention kommen. Trotzdem werden für uns die sektoriellen Anpassungen im Einzelfall auch relevant sein. Wenn ich von autonomem Fahren rede, dann ist das für unseren öffentlichen Verkehr sehr relevant. Haben wir bald selbstfahrende Trams oder Busse oder was auch immer? Dürfen wir da irgendwie in diese Richtung denken oder nicht? Das sind Themen, wie schaffen wir es als Verwaltung, als, wie ich vorhin erwähnt habe, dezentral organisierte Verwaltung, sehr breit aufgestellte Verwaltung, den Überblick zu behalten, dass nichts an uns vorbeigeht. Und da sind die öffentlichen Verkehrsbetriebe, also die VBZ bei uns, da zweifle ich keine Sekunde dran, dass die das vollkommen im Griff haben. Haben das alle Dienstabteilungen? Das weiß ich nicht, das kann ich so nicht sagen. Darum, das Thema Regulierung, verantwortungsvoll mit KI umgehen, das ist sicher ein Thema, das uns als Digitalisierungsmenschen in der Verwaltung sehr stark beschäftigen wird, aber eben auch die Juristinnen und Juristen in den nächsten Jahren beschäftigen wird. Und ich freue mich darauf, dass ich da auch ein Teil sein kann, weil ich ein bisschen so die Brücke schlagen kann zwischen den Welten.
Also diese Mischung aus der horizontalen Regulierung der Europaratskonvention, einfach so mal die Basics und dann die verschiedenen sektoriellen Regelungen, da gucke ich jetzt so aus meiner Profession der Raumplanung drauf, die ja auch eine Querschnittsorientierung hat und eigentlich genau in das, was du eben beschrieben hast, ja, wie reinkommt. Es geht um Verkehrsdaten, es geht aber auch um die Frage Sozialraumdaten in der Planung, jetzt mit dem Klimawandel zunehmend auch Gesundheitsthemen, dass wir in der Raumplanung genau diesen Bogen haben und eigentlich auch vor der Frage stellen, ja, was heißt denn jetzt die horizontale, die vertikale Regulierung für uns als Branche?
Mhm. Genau. Und wenn du dann ein Projekt machen willst in diesem Bereich, dann bist du gut beraten, im wahrsten Sinn des Wortes, wenn du eine Juristin oder einen Juristen an deiner Seite hast, der oder die das überhaupt einordnen kann, der oder die überhaupt weiß, was alles in welchen Bereichen wo welche Regulierung ist. Und das ist eine Spezialisierung, die wir jetzt sehen werden. Also wenn wir davon reden, dass KI uns die Jobs wegnehmen wird, nein, KI wird unsere Jobs verändern, sehr, sehr wahrscheinlich. Und gerade im juristischen Bereich wird es verändern, weil es neue Bereiche gibt, die reguliert werden müssen. Also Leute, die bisher schon im Technologierecht unterwegs waren, die haben jetzt ein neues Spielfeld, das sich eröffnet, wo sie positiv gesagt sich entfalten können, negativ gesagt sich noch einarbeiten müssen. Und idealerweise den Bereich auch prägen. Das ist sicher auch ein Thema, oder? Wir brauchen auch Leute, die überhaupt verstehen, um was es da geht. Ich weiß, dass sie beim Bund mehrere Juristen, aber ich kenne insbesondere eine, die ist hochkompetent, oder? Und die ist hochkompetent insofern, dass sie nicht nur eine sehr gute Juristin ist, sondern auch versteht, was das technologisch bedeutet. Und diese Kombination ist nicht selbstverständlich. Also die Juristinnen und Juristen sind nicht bekannt als die fortschrittlichste Berufsgruppe. Das ist überhaupt nicht negativ. Die haben ganz andere Voraussetzungen, was sie in ihrem Alltag bewältigen müssen.
Und neben der juristischen Datenkompetenz, dem technischen Verständnis, braucht es ja dann noch die dritte Dimension. Um was geht's eigentlich? Was ist materiell zu regeln? Und wie kann man Prozesse, Zuständigkeiten allenfalls auch anders regeln, dass wir nicht die bestehenden Prozesse einfach digital machen, sondern eben auch Prozesse, die auf Datenschutz und auf KI und am Ende auf ein besseres Ergebnis ausgerichtet sind?
Genau, ja, also anspruchsvoller Job, genau.
Braucht es denn dann für alle Branchen, die so eine Querschnittsorientierung haben, jeweils eine eigene Regulierung oder geht es auch darum, eine kluge Einbettung in andere Regulierungen zu haben?
Das wird die große Herausforderung sein. Also man könnte sagen, am liebsten macht man es so einfach wie möglich und so generell wie möglich und in einem Gesetz und dann endet man bei einem EU-AI-Act, der dann doch komplizierter geworden ist als erwartet, oder man geht auf die spezifischen Bedürfnisse und Umstände, die in einer spezifischen Branche stattfinden. Und wenn wir jetzt in der Schweiz mit dem Föderalismus und wie wir politisch aufgestellt sind, dann wird es Einzelinteressen geben und Branchen, die sich regulieren oder eben nicht regulieren lassen wollen, und die werden Einfluss nehmen und da wird es Vorstöße geben. Ich glaube, in der Schweiz, und das ist nicht negativ gemeint, werden wir eher so ein flickwerkartige Regulierung haben, die sehr spezifisch auf die Bedürfnisse von einzelnen Bereichen ist. Darum begrüße ich persönlich, dass wir in der Verwaltung, zumindest für die so allgemeine Verwaltung, mit der Europaratskonvention mal so eine horizontale Angelegenheit haben. Dann können wir schon mal den Ton setzen in der Verwaltung. Wie das dann gegen außen ist, ich meine, so Menschenrechtsthemen und biometrische Gesichtserkennung im Lebensmittelladen. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, ob man das nicht reguliert, so wie das in der EU reguliert ist. Das ist schlussendlich eine politische Frage, wo wir vor 2-3 Jahren die SBB in ihren Bahnhöfen Kameras mit Gesichtserkennung, obwohl sie ja keine Gesichtserkennung machen wollten, zumindest die offizielle Aussage, aber der Aufschrei war groß. Das heißt, das sind nicht Themen, die gesellschaftlich vollkommen irrelevant sind. Die Leute interessiert das. Die Leute wollen wissen, ob das passiert oder nicht. Und wenn ich jetzt persönlich daran denke, dass ich in einen Lebensmittelladen reingehe und von mir ein biometrisches Bild gemacht und meine Bewegungen auf Auffälligkeit gescannt werden, dann weiß ich nicht, ob das wirklich das ist, was ich will. Also persönlich gehe ich dann in den anderen Supermarkt.
Klar, wenn man die Wahl hat, dann hat man das. Genau. Aber wenn es um halbstaatliche Unternehmen wie SBB geht, wenn ich öffentlichen Verkehr nutzen will, bin ich auf die SBB angewiesen.
Genau. Und dort, also ich weiß jetzt nicht, wie die Regulierung auf eine SBB anwendbar wäre, aber es ist naheliegend, dass bei hoheitlichen Sachen die Regulierung greift und dass bei anderen Sachen ist eben die sektorielle Regulierung greifen will. Es ist noch relativ vieles unklar. Es ist nicht nur bei uns relativ vieles unklar. Das ganze so Regulierungs- und Governance-Thema ist weltweit ein Thema. Wir haben haben es gesehen jetzt mit der neuen amerikanischen Regierung. Erster Arbeitstag, Regulierung wird abgeschafft und dann machen wir mal ein Hearing bei den interessierten Gruppen, sprich den Technologieunternehmen, wie sie das sehen möchten. Wir sehen, dass eigentlich weltweit das Thema Regulierung, wie wollen wir damit umgehen, wie wollen wir Innovation einerseits fördern, erlauben, und das ist bei so großen Staaten, USA und China hat das eine andere Dimension als das für uns als Schweiz. In der Schweiz haben wir ein großes Bedürfnis nach Innovation, weil wir gerade im Standort Zürich die ETH haben, aber auch viele große Konzerne. Also wir sind sicher ein KI-Hotspot, das kann man sicher so sagen. Und wir wollen das nicht unterdrücken. Also das hat natürlich auch ganz handfeste für uns wirtschaftliche Interessen, die darunter liegen. Und ganz abgesehen davon, dass es auch, also das darf ich so sagen, weil ich in diesem Bereich tätig bin, es ist auch wahnsinnig spannend. Und die Möglichkeiten, was für einen Fortschritt das bedeuten kann in so vielen Bereichen, sind riesig. Und trotzdem eben Möglichkeiten und Risiken. Und die Risiken, diese zu erkennen, sie gut einzuschätzen, sie gut einzuordnen, schauen, dass wir diese im Griff behalten, das wird die große Herausforderung der nächsten 5-6 Jahre.
Wir haben jetzt so diese Diskussion um Chancen und Risiken einerseits mal auf der institutionellen Ebene geführt. Das ist das Thema Regulierung. Was muss in welcher Branche wie geregelt werden? Und den anderen Teil dieser Chancen-Risiko-Abwägung ist ja dann, du hattest es auch schon genannt, eigentlich der einzelne Mensch, wie geht er oder sie verantwortungsvoll damit um? Wenn ich momentan KI und Stadt Zürich eingebe, dann kriege ich eine lange Liste von Weiterbildungsmaßnahmen, die ganz oben erscheinen bei der Stadt Zürich. Das heißt, ihr seid doch an dem Thema dran, die Mitarbeitenden zu qualifizieren, zumindest wenn ich das Internet jetzt aktuell die letzten Tage befragt habe.
Das freut mich sehr, da bin ich überrascht darüber. Ja, natürlich machen wir das. Da bin ich persönlich sehr fest darin involviert, in diese Weiterbildungsmaßnahmen. Es ist eine Herausforderung. Wir haben 28.000 Mitarbeitende. Diese Masse zu erreichen, und zwar auf eine anständige Art, oder? Man könnte einfach so die Schnellbleiche irgendein Online-Video machen, gut ist, das reicht nicht, oder? Die Leute, da bin ich davon überzeugt, müssen sich Zeit nehmen, sich dem Thema zu widmen. Und das ist so im Berufsalltag nicht immer einfach. Und das Klischee vom faulen Beamten, der nichts macht, 9 to 5, das entspricht nicht der Realität, die ich sehe. Die Leute, die haben im Alltag zu tun, und zwar vieles zu tun. Also was eine Verwaltung in der Schweiz alles leistet, welche Dienstleistungen an die Bevölkerung erbracht werden, das ist enorm. Oder? Und das sind Mitarbeitende, die arbeiten. Die aus ihrem operativen Betrieb rauszunehmen, um das zu machen, ist schon mal eine Herausforderung an und für sich. Und wir machen sehr vieles. Wir haben wirklich ein sehr breites Angebot unterdessen und wir arbeiten noch weiter. Also wir haben auch so Weiterbildungsstellen bei uns in der Stadt, bei unserer Größe. Ist das sinnvoll, insofern, dass wir wirklich eine große Palette an Kompetenzen vermitteln wollen. Auch da befindet man sich aber noch am Anfang. Also natürlich konnte man KI-Themen schon vorher vor ChatGPT aufgreifen, aber dann waren wir eher so im Spezialistenbereich, oder? Da waren wir im Datenwissenschaftsbereich und das interessierte damals auch eher so hochspezialisierte Menschen. Und jetzt sind wir in einem Bereich, wo wir so solche Bildungsangebote anbieten müssen. Und wir, nachdem wir geprüft haben, was es alles auf dem Markt gibt, wir müssen ja nicht immer alles selber machen, wenn es schon was gäbe, aber wir feststellen müssen, dass der Verwaltungskontext, das Spezifische der Verwaltung sehr relevant ist. Also angefangen, was Regulierungsthemen, die besondere Sensibilisierung von Datenschutz und so weiter, die ist sehr wichtig. Und insofern sind wir zum Schluss gekommen, dass wir unsere Bildungsangebote selber machen müssen. Und dann denkt man sich, ja gut, aber das macht die Verwaltung des Kantons auch, das macht die Verwaltung des Bundes aus, das macht die Verwaltung jeder anderen Großstadt. Da würde es natürlich sehr viel Sinn machen, wenn wir uns in der Schweiz einigen könnten, was wir da machen wollen. Ich meine, ich weiß nicht, wie viel 10.000 Mitarbeitende es in der Verwaltung insgesamt gibt in der Schweiz. Aber wenn man weiß, wie Digitalkompetenzen insgesamt vermittelt wurden bisher, es gab immer viele sehr tolle, muss man so sagen, Initiativen, EGOV-Partner zum Beispiel im Kanton Zürich, wo vom Kanton aus auch für die Gemeinden Angebote gemacht werden müssen. Also dort muss man den Hebel ansetzen, oder? Wir als Stadt Zürich sind in der Lage, sowas selber zu machen, weil wir die kritische Größe haben. Wir haben Weiterbildungsspezialisten, wir haben Fachspezialisten wie mich, die dann den Inhalt auch mitgeben können. Dann hast du kleinere Gemeinden, da muss ich keine Namen nennen, aber jede kleinere Gemeinde, die nicht 28.000 Mitarbeiter hat, nicht zwingend eine eigene Weiterbildungsmöglichkeit. Und wie machen die das? Das wird das große Thema sein. Also wenn der Bundesrat in der Auslegeordnung sagt, wir wollen die Bevölkerung sensibilisieren und Verständnis und Ängste abbauen und so weiter, dann hat das vielleicht auch damit zu tun, dass man ein Weiterbildungsangebot aufbauen muss. Und noch zuletzt zu diesem Thema. Letzte Woche hat der Bund seine KI-Strategie veröffentlicht, also die bundesinterne Strategie. Und eigentlich ist der Schwerpunkt dieser Strategie Weiterbildung, Weiterbildung, Weiterbildung. Vernetzung der Akteure und Weiterbildung. Und da sieht man, dass da ein Schwerpunkt ist. Und ja, da der einzige Vorbehalt, den ich da mache, ist, man könnte mal ein bisschen mehr miteinander reden. Also jetzt mit dem Kanton habe ich sehr gute Kontakte. Wir sehen, was sie machen. Wir zeigen ihnen, was wir machen. Sie zeigen uns, so kann man voneinander lernen. Sie haben spezifische Sachen, die für den Kanton sind, die wir nicht übernehmen können, so wie wir für die Stadt haben. Das macht sicher Sinn. Aber die Welt jedes Mal neu erfinden muss man auch nicht.
Und sind dann die Weiterbildungsangebote, ist richtig verstanden, für alle Mitarbeitenden? Oder habt ihr dann auch spezielle Weiterbildung für die Geschäftsleitungsebene, für gewisse technische Fragestellungen?
Genau, also wir haben da natürlich ein modulares Weiterbildungsangebot. Das Kernstück ist tatsächlich meines Erachtens das Angebot für die Mitarbeitenden. Insofern, dass Führungskräfte auch Mitarbeitende sind und dann sind sie zudem noch Führungskräfte. Aber genau das haben wir auch, so ein Modul KI in der Geschäftsleitung, also mehrere. Es gibt ein so frontal, also nicht frontal Beschallungsangebot, aber ein so eher schulisches Angebot, das angeboten wird. Dann gibt es aber auch Workshop-Formate. Und das habe ich entwickelt, damit man in einer Geschäftsleitung sich konkret damit auseinandersetzt, was bedeutet KI für mich, also für meine Dienstabteilung konkret. Egal welche Dienstabteilung, für jede Dienstabteilung heißt es im Endeffekt etwas ein bisschen anderes. Und was aber die Konsequenz daraus ist, ist meistens das Gleiche. Insofern, dass man Sensibilisierung machen muss, also dass man sich als Geschäftsleitung darauf einigen muss, ja, wir wollen KI bei uns irgendwie nutzbar machen. Wir wollen das Thema für uns irgendwie fassbar machen. Das heißt, wir brauchen auch jemand bei uns, der sich darum kümmert, der den Connex auch machen kann zur zentralen IT. Also all die Sachen, die Querschnitt gemacht werden, dass wir darüber informiert sind überhaupt. Das ist ein Thema. Sensibilisierung, Weiterbildung und dann die Thematik, ja, wie kriegen wir unsere Use Cases, also unsere Ideen überhaupt irgendwie zusammen und wie lernen wir, welche wir dann auch umsetzen sollen? Weil Ideen gibt es viel und welche dann wirklich sinnvoll sind in Anbetracht der beschränkten Ressourcen, das ist ein großes Thema, sehr ein großes Thema.
Und wie macht ihr das, wenn ich da so konkret fragen darf, so wo ist die Triage zwischen einer spannenden Pilotanwendung und etwas, wo man sagt, so, das ist bereit für den Alltag?
Ich meine, das ist eine Maturitätsfrage, oder? Wie kriegt man diese Lernkurve hin? Und am Anfang, jede Organisation, unabhängig ob Dienstabteilung oder die ganze Stadt oder geht da fast zwangsläufig ein bisschen ungestüm rein und macht, was auch Sinn macht, macht irgendetwas. Das ist ein Phänomen, das beobachtet man überall. Also ich habe im letzten Herbst eine Weiterbildung gemacht. In der Privatwirtschaft war es genau das Gleiche wie bei uns. Alle haben irgendwelche Rag-Cases gemacht. Ob die jetzt die sinnvollsten waren oder nicht, das sei mal dahingestellt. Es gab sicher sehr sinnvolle und ein paar, deren Erwartungshaltung zu hoch war. Das überspitzte Beispiel ist, man stülpt irgendein GPT auf das Intranet und dann ist das Intranet-Chaos erledigt. Nein, so einfach ist es nicht. Also wir wissen, dass wenn man gerade bei so großen Datengrundlagen die Betreuung dieser Bots sehr aufwendig ist und eigentlich das Projekt erst anfängt, wenn es eigentlich fertig ist, oder? Und dass auch Rollenprofile sich verändern, oder? Dass die Person, die den Bot, also bisher die Arbeit gemacht hat, die betreut jetzt neu den Bot. So, also die Rollenprofile verändern. Aber eben, auf der Grundlage dieser Erfahrungen, die man machen musste, damit man überhaupt weiß, aha, nein, das ist jetzt vielleicht eigentlich doch eben die eierlegende Wollmilchsauch, die das kriegen wir nicht gebacken. Da sind wir noch nicht in der Lage, so ein Projekt wirklich umzusetzen. Vielleicht schaffen das die Googles dieser Welt oder die Galaxus oder die wirklich technologiegetriebenen Unternehmen dieser Welt, aber wir sind vielleicht noch nicht dort. Also auf der Maturitätskurve sind wir noch nicht dort. Und trotzdem findet man, je länger, je mehr Kriterien, die man sagen kann, okay, das macht Sinn. Das können Kriterien sein, was sind das für Daten? Unproblematische Daten, problematischere Daten. Kann schon mal ein Triage sein. Es kann sein, was ist der Nutzerkreis? Breiter Nutzerkreis, kleiner Nutzerkreis, technisch affiner Nutzerkreis, nicht technisch affin. Weil auch das ist ein Thema, wenn ich einen Bot auf die Menschen loslasse, die keine Ahnung haben, wie man einen halbwegs anständigen Prompt schreibt, dann muss man sich nicht wundern, wenn der Bot nicht wirklich funktioniert. Dann liegt es nicht am Bot, nicht an der Aufbereitung der Wissensbasis, sondern es liegt daran, dass die Leute nicht wissen, wie sie die für sie relevanten Informationen rauskriegen.
Und am Ende dann der Use Case, der eigentlich nicht passt.
Genau. Und darum, die Kriterien zu definieren, das ist eine Herausforderung an und für sich. Und da braucht es Fachexpertise. Und diese Fachexpertise, das ist sicher einer der Punkte, die ich denke, ist so ein abteilungsübergreifender, also ein stadtweiter Austausch zwischen den Fachspezialisten wichtig, damit sie diese Erfahrung auch austauschen können. Weil sonst ist man wirklich immer sehr fest in seiner Bubble und vielleicht müssen wir nicht 68 Mal alle die gleichen Fehler begehen. Das ist sicher so. Und ich habe mal so ein Reifegradmodell entwickelt von KI. Und das Wichtigste am Reifegradmodell aus meiner Sicht ist die Dimensionen, die wir da haben. Da haben Strategie, Governance und Menschen, Weiterbildung und so weiter. Aber bei den Use Cases der Organisation, der Technologie, da gibt es verschiedene Reifegradstufen und die muss man, da gibt es keinen Shortcut, da muss man durch. Wenn ich höre in der Privatwirtschaft, dass alle Use Cases auf verschiedenen Modellen und also On-Prem-Modell, proprietäre Modelle, verschiedene Modelle, 4O, 4.1O, papa, überhaupt gebenchmarkt werden, nicht nur nach Performance, sondern auch nach Kosten und nach dem, dann sind die technologisch einfach an einem anderen Ort, als wir es sind. Wir denken darüber nach, ja, On-Prem, was sind die guten Open-Source-Modelle überhaupt? Und dann lassen wir mal etwas darauf laufen und das ist gut, das ist für unsere aktuelle Maturität das Angebrachte. Aber unsere Lernkurve ist ein bisschen, also wir sind noch nicht ganz so weit oben.
Das ist richtig, also das würde ich teilen. Aber die jetzt von dir angesprochenen Unternehmen im höheren Teil der Lernkurve haben ja auch häufig viel einfachere Probleme. Eine Stadtverwaltung ist ja viel komplexer und in der Abgrenzung der Use Cases, als wenn ich ein Technologieunternehmen nehme.
Das glaube ich nicht. Also ich bin gerade so in einer Jury für den Gen AI Award und sehe, was das da für Use Cases drin hat. Und natürlich werde ich die jetzt nicht erwähnen, weil ich bin ja Jurymitglied. Und trotzdem, es hat da einige Use Cases, die vordergründig wahnsinnig einfach tönen, dann ist das Resultat das, was dann im Maschinenraum da passiert und was da gemacht wird, ist ganz und gar nicht einfach. Die sind einfach in der Lage, das zu machen, damit es einfach aussieht und vorne das Resultat rausgespuckt wird. Aber ich glaube nicht, dass die Anwendungsfälle in der Privatwirtschaft grundlegend einfacher sind als in der Verwaltung. Wir haben ein bisschen mehr regulatorische Dichte vielleicht im Hintergrund, aber wie gesagt, wir haben 68 Dienstabteilungen, jeder macht einen sehr spezifischen Job. Und im Endeffekt, wenn ich, was weiß ich, eine Kulturabteilung habe oder eine Finanzverwaltung, dann macht die Finanzverwaltung Finanzthemen. Und dann ist sie eigentlich im gleichen Boot, wie es auch eine Bank ist. Sie machen Buchhaltung, sie machen Controlling. Und dann haben wir Use Cases im Controlling. Und ob das jetzt ein Verwaltungscontrolling ist oder ein Controlling einer Großbank, ist in der technischen Sache gar nicht mehr so verschieden.
In der technischen Sache gebe ich dir recht, aber in der Privatwirtschaft sind wir hatten es eben von den unterschiedlichen Data-Händlern, wo ich dann sagen kann, nehme ich den oder nehme ich den. Wir merken ja, dass wir als Konsumentinnen, Konsumenten auch an die Prozesse von den Unternehmen rangeführt werden, dass es dort einfacher ist. Und das ist, glaube ich, in einer Verwaltung deutlich schwieriger zu sagen, die Bürgerinnen und Bürger müssen sich jetzt so verhalten, damit es gut in die Prozesse reinpasst. Da ist doch der Anspruch eher der Servicegedanke, dass man sich den Ansprüchen der Bürgerinnen und Bürger anpasst.
Ja, also wir haben jetzt das Thema Nutzendenzentrierung ist ganz oben auf der Agenda. Auch das haben wir jetzt in die Prozesse reingehämmert sozusagen. Also das muss jetzt berücksichtigt werden. Das ist eine gute Sache. Da haben wir sehr tolle Service-Designerinnen, die das vorangetrieben haben. Das ist sicher eine Sache. Man kann das ein Beispiel nehmen. Wir haben das VEVV, die Verordnung über die elektronische Verfahrensführung im Kanton Zürich, wo wir jetzt digitale Zugänge für unsere Verfahren anbieten müssen. Und das in einer Übergangsphase werden wir den Menschen auch noch den Papierweg anbieten müssen. Und dann wann kommt dann sicher der Moment in ein paar Jahren, wo wir das umstellen können. Also das heißt, wir haben sicher längere Fristen, bis wir so Sachen wirklich nur noch digital oder nur noch KI machen können. Aber früher oder später denke ich schon, dass die Leute auch sich bei uns daran angewöhnt haben, dass das die Art und Weise ist, wie man interagiert. Ich meine, wenn ich meinen 15-jährigen Sohn sehe, der sagt, ja, wo ist die Website? Beziehungsweise, wo ist die App? Wo ist der Knopf, wo ich drücken kann? Nein, du musst das Formular runterladen und ausfüllen und dann einscannen und einschicken. Der hat kein Verständnis dafür. Und je länger wir jetzt da uns bewegen werden, werden wir auch in der Verwaltung. Aber ja, wo ich dir sicher recht gebe, ist, für Privatunternehmen ist es sogar eine Pflicht, das zu machen, weil sie sonst einfach im Wettbewerb untergehen, wenn sie es nicht machen, nicht so effizient machen, wie es möglich wäre. Und was sicher auch ein Faktor ist, ist, ein privates Unternehmen kann schneller reagieren. Oder insofern, dass du eine Unternehmen hast, die sagen, okay, GenAI kommt raus, November 22, im Januar 23 setzen wir 24 Leute darauf an, die machen das jetzt. Punkt. Und wir wollen bis im Sommer die ersten Resultate. Bei uns gibt es einen Stellenplan. Und die Personen, die das machen sollen, müssen irgendwo in einem Stellenplan stehen. Und natürlich kann man eine, zwei Personen abstellen, die sonst schon mit Innovation zu tun hatten. Aber wenn man das wirklich institutionalisieren will, dann muss man das durch den Rhythmus der Verwaltung gehen und das budgetieren und das politisch absegnen lassen und so weiter. Weiter und so fort. Das heißt, dass wir sowieso schon irgendwie 1-2 Jahre hinterherhinken.
Wenn du jetzt dieses Gespräch in 10 Jahren mal zurückblickst und auch den jetzigen Stand der KI-Nutzung in der Stadt Zürich anschaust, was denkst du, was wird dich eher überraschen? Wie weit Zürich in den 10 Jahren gekommen ist oder wie zögerlich dann doch alle waren?
Nein, ich bin da sehr positiv. Also natürlich als direkt Involvierter würde man sich immer wünschen, es geht noch schnell. Ich denke, als Verwaltung sind wir als Stadt Zürich sehr gut aufgestellt. Wir haben Führungskräfte, die sehr wohl erkennen, dass das ein Thema ist. Also ich laufe eigentlich in keine Geschäftsleitung mehr rein, wo die sagen, oh, geht uns nichts an. Vielleicht gibt es einige Geschäftsleitungen, die sagen, okay, ich weiß noch nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Dafür bin dann ich da, um da ein bisschen Orientierung zu verschaffen. Aber in der Regel wird dann auch etwas gemacht. Wir haben eine solide IT-Infrastruktur. Wir haben gute rechtliche Rahmenbedingungen. Ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, dass wir da recht gut in die Gänge kommen werden. Das kann man so sagen. Wenn ich in 10 Jahren zurückschaue, dann ich bin jetzt sehr fest involviert in das Thema. Es bereitet mir auch eine große Freude und ich würde jetzt sagen, ich freue mich, in 10 Jahren zurückzuschauen und sagen zu können, auch ich war ein Teil davon, dass wir so weit gekommen sind.
Ja, Paul, herzlichen Dank für das Gespräch und wir können ja in 10 Jahren nochmal reinhören.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch.
Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du in den Shownotes. Schau auch gerne im Blog vorbei, raumdigital.ost.ch. Wenn du interessante Projekte oder spannende Gäste kennst, dann schreib mir, ich freue mich über deinen Input.